Hallo, lieber Mindset-Mensch. Es ist soweit, es ist schon die 25. Folge Mindset-Gelaber und ich muss sagen, in dieser Folge ist sicherlich einer der inspirierendsten Gäste mit am Start. Es handelt sich um niemand Geringeren als Bastian Bahrami, aka Office Flucht. Bastian hat es geschafft, das Traumleben sich zu verwirklichen, von dem viele heutzutage träumen. Er lebt orts- und finanziell unabhängig, aktuell Verwalter in Thailand und hat darüber gesprochen, wie er es geschafft hat, sich diese Freiheit aufzubauen und durch welche Tiefen er überhaupt gegangen ist, um mit 30 zu entscheiden, nach zwei abgebrochenen Lehramtsstudien, okay, ich gehe das ganze Thema digitales Nomadentum einmal an. In dem Sinne, viel Spaß bei der Folge. Jetzt sei schon verraten, es wird zweigeteilt. Der erste Teil erfolgt heute und den nächsten Teil bekommt ihr in der nächsten Folge zu hören. Viel Spaß beim Zuhören, wir freuen uns auf euer Feedback. Bis dann.
Can't go to sleep, no problems. Wake me up in the morning, say what's up when I'm boring. Never look for no parties, always look for someone like you. Now I like you and you.
Mindset Gelaber, der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben. Mit Daniel Luckyman und Luis Schulze.
Was geht ab, Herr Luckyman?
Was geht ab, Herr Schulze?
Ich antworte nicht, ich leite die Frage weiter. Was geht ab, Bastian Bahrami?
Jetzt wollte ich irgendwas total Cooles sagen, aber ich sitze hier nur mit meinem Kaffee und freue mich aufs Interview. Und wir hatten schon gefühlt eine ganze Stunde zu schnacken zu Beginn. Ja. Macht richtig Spaß, aber ich freue mich aufs Interview.
Geil. Um nochmal den Kontext aufzubauen, falls dein Name noch nicht jedem geläufig ist. Bastian Bahrami ist für uns, und deswegen bist du auch heute hier, so der typische Freedom Seeker, also auf der Suche nach der Freiheit. Wenn man sein Insta-Feed anguckt, springt einem das Wort Freiheit quasi mit jedem Bild ins Gesicht. Bastian ist Vorreiter des digitalen Nomadentums in Deutschland, das heißt ortsunabhängig und zeitlich unabhängiges Arbeiten. Seit 2015 quasi auf Reisen und auch Gründer der Office-Flucht-Community, Speaker, Erfinder, weiß ich gar nicht, können wir nachher noch drauf eingehen, aber auf jeden Fall derjenige, der das Airbnb-Business-Modell nach Deutschland gebracht hat und dies Leuten damit zeigt, ortsunabhängig und zeitunabhängig zu arbeiten. Das ist, und jetzt wird spannend, aber nicht immer so gewesen, sondern da gab es auch eine kleine Vorgeschichte, sprich eine Ausbildung zum Hotelfachmann und dann zwei abgebrochene Studiengänge, habe ich so rausgehört. Und ja, in all diesen Ups and Downs wollen wir gleich mal herausfinden, wie du dann zu dem Weg gekommen bist und es geschafft hast, orts- und zeitunabhängig heute zu arbeiten. Du sitzt gerade in Thailand und bist mittlerweile auch Fernsehstar. aber die ZDF-Doku über das digitale Nomadentum porträtiert dich auch in deiner Zeit in Thailand. Also wer da noch Interesse hat, findet auch da Anknüpfungspunkte. Aber um das Ganze mal in eine Diskussion zu bringen oder in ein Interview zu bringen, wo bist du gerade und erzähl doch mal vielleicht ein, zwei Takte aus deinem Leben und vor allem, was es mit dem Airbnb-Business-Modell so genau auf sich hat.
Yes, ich versuche das Ganze mal in eine Kurzfassung zu bringen. Also ich sitze gerade in Chiang Mai in Nordthailand. Das ist gewissermaßen so meine Haupt-Homebase. Ich habe vor 5 Jahren, also wie du schon sagtest, 2015, mein zweites Studium ich habe Lehramt studiert zweimal, habe zwischen den zwei Lehramtsstudiengängen Hotelfach studiert. Das erste Mal habe ich Lehramt abgebrochen, weil damals in Medien so breit getreten worden ist, in den nächsten 5 Jahren gehen irgendwie 70% der Lehrer in Ruhestand. Deshalb war es irgendwie so der neue Alibi-Studiengang neben BWL. Und dann bin ich halt irgendwie für 1,5 Jahre in kaum Vorlesungen reingekommen. Da hatte ich keine Lust drauf, wollte nicht auf unbestimmte Zeit studieren, wollte eigentlich sowieso immer arbeiten und Reisen kombinieren. Bin mit einem marokkanischen Stiefvater aufgewachsen, seitdem ich ganz klein bin, war dementsprechend viel in Marokko, in total non-touristischen Gegenden und habe dann halt irgendwie früh so diesen Travel-Bug gehabt. Dass ich halt immer reisen wollte. Während andere Leute irgendwie ihr erstes Auto gekauft haben oder sowas, habe ich dann halt mein Geld immer für Flüge und Reisen ausgegeben. Dann habe ich halt diese Hotelfachausbildung gemacht, einfach weil ich dachte, okay, 3 Jahre durchziehen, relativ simpler Job, einfach Hauptsache schnell ins Ausland. Habe mir nicht viele Gedanken über den Job gemacht, habe dann relativ schnell realisiert, okay, der Job ist nicht sonderlich spaßig, sehr anstrengend und sehr, 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 sehr schlecht bezahlt. Habe parallel sehr viel Basketball gespielt. Und dann in der Kombination mit Basketball und Hotelfach ein bisschen Probleme mit meinem Knie bekommen, hatte eine vorbeugende Operation, die mir ein Arzt aufgeschwatzt hat. Die ist richtig in die Hose gegangen. Folge der ersten unnötigen OP sind 8 Knie-OPs, eine Hüft-OP, eine Schulter-OP. Hatte eine Infektion im Gelenk, die den ganzen Knorpel zerfressen hat und sowas. Heißt seit 10 Jahren weder laufen, springen oder ohne Schmerzen Treppen steigen. Dementsprechend ist Hotelfach den ganzen Tag rumrennen einfach nicht mehr so praktisch. Und dann denkt man dann halt, okay, Junge, wenn du jetzt noch was aus deinem Leben machen willst, musst du halt nochmal studieren gehen. So, zurück, Lehramt studiert. 2 komplett andere Fächer, was mir dann halt gezeigt hat, wow, in der Zeit von nur 3 Jahren kann sich das eigene Interessenfeld eben komplett ändern. Weshalb ich dann halt sowieso irgendwie naiv fand, zu sagen, ich wähle jetzt diesen einen Studiengang, so wie es die meisten Leute machen, und das mache ich jetzt einfach für den Rest meines Lebens. Ich denke, dass das Leben einfach zu facettenreich ist, als dass man sich dann eben auf ein Lebenskonzept beschränkt. Und deshalb, denke ich, war das dann auch das, was mich darin bestärkt hat, irgendwie nach alternativen Wegen zu suchen. Ich habe dann halt Lehramt studiert, wieder drei Semester, wieder abgebrochen, weil ich einfach realisiert habe, das Leben, das ich mir vorstelle, das kann man durch kein Studium, auch nicht durch, also insbesondere nicht durch das, aber durch kein Studium erreichen. Man denkt so, okay, Lehramt, alles cool, Ferien, Beamtenjob, wunderbar. Aber der Punkt ist einfach, man lernt eigentlich in keinem Studiengang für ein selbstbestimmtes Leben. Alles zielt darauf ab, dass du hinterher für jemand anders arbeitest. Weil sonst müsstest du nicht studieren, sonst bräuchtest du ja nicht die Qualifikation auf ein Stück Papier, dass du dann hinterher anderen Leuten zeigst, damit sie dich anhand dieses Papieres beurteilen, ob du etwas kannst oder nicht. Mal abgesehen davon, dass man halt ganz, ganz oft so diese Beschäftigungstherapie irgendwie im Studium hatte. Ich habe dann halt beim zweiten Mal Spanisch und Mediendesign studiert und dann hatte man halt Sprachwissenschaften und da muss man dann plötzlich irgendwie eine Hausarbeit in Lautschrift schreiben und nichts. So, das ist doch reine Schikane. Ne? So, deshalb für mich einfach so dieser Punkt, dass die fehlende Sinnhaftigkeit. Und ich denke, egal ob es im Studium oder im Job oder in irgendetwas ist, dem man seine Lebenszeit committet, wenn da einfach keine Sinnhaftigkeit da drin steckt für einen selbst und man hinterfragt, wozu ist das jetzt eigentlich gut, warum muss das jetzt eigentlich sein, dann ist es halt schwer, sich dafür zu motivieren. Und deshalb war mir dann einfach klar, okay, ich werde mein Studium abbrechen, erneut mit 30 zum zweiten Mal, also dann gehen dann halt zu Hause bei den Eltern extrem die Alarmglocken an, was ich auch gut verstehen kann, aber letzten Endes, ich hatte dann halt, als ich noch im Studium war, angefangen, so Sachen zu googeln, wie verdiene ich Geld im Internet und sowas, weil ich konnte ja mit meinem Knie nicht mehr körperlich arbeiten. Ne? Nicht, dass das jetzt auch erstrebenswert gewesen wäre, aber dann googelt man dann halt so banale Sachen wie werde ich reich, wie verdiene ich Geld im Internet und sowas. Und dann findet man natürlich so die üblichen Verdächtigen und dann aber eben auch ein paar gute Blogs, die über gute Sachen schreiben. Und dann war es so, dass ich die Bibel der digitalen Nomaden in die Hände bekommen, Timothy Ferris, die 4-Stunden-Woche, der dann eben von Konzepten wie Geo-Arbitrage gesprochen hat, dass man halt ein relatives Einkommen dadurch erzielt, dass man Globalisierung individuell auf sich anwendet. Heißt, wenn ich online arbeite, kann ich in Euros, in Dollars oder dergleichen verdienen, in einer starken Währung, lebe aber beispielsweise in Kolumbien oder in Thailand oder Philippinen oder sonst wo, wo ich dann halt viel, viel mehr von meinem Geld habe, weil das Geld einfach länger hält, weil, also ich komme mit dem Geld weiter, weil die Dinge, die Lebenshaltungskosten einfach günstiger sind. Und das macht halt total Sinn, aber manchmal braucht man halt echt so ein bisschen zu so diesen kleinen Stupser, dass einem das Brett vorm Kopf runterfällt und man denkt, ja klar, macht doch total Sinn. So, genau deshalb machen Konzerne das ja auch, dass sie dann eben Werke irgendwie auslagern und dergleichen. Ne? Und das kann man eben auch auf individueller Ebene machen. Und das ist mir dann eben erst dann klar geworden. Ja, und dann war natürlich die Frage, okay, wie verdiene ich jetzt aber mein Geld online? Weil grundsätzlich zu googeln, was mache ich jetzt online und das Konzept zu verstehen, das bringt dann eben nicht dazu, Geld zu verdienen. Aber der Punkt ist einfach, während die meisten Leute dann halt sich den Kopf zerbrechen, nehme ich dann irgendwie ein Stück Papier und einen Stift und denken dann darüber nach, okay, was mache ich denn? Aber so kommt man nicht auf die Idee in der Regel, weil man kann ja nicht Entscheidungen treffen basierend auf, ich weiß ja gar nicht, was es da draußen in der Sparte für diesen Lifestyle überhaupt alles gibt. Das heißt, für mich war es relativ egal, was es sein würde, was ich mache, zunächst, solange es moralisch vertretbar ist. Hauptsache, man kann es vom Laptop aus machen. Und so habe ich dann halt zunächst haufenweise Online-Kurse gemacht, die man so bei Udemy und Skillshare halt für einen Zehner kriegen konnte. Und habe dann eben einiges ausprobiert, bin dann so bei E-Commerce erstmal hängen geblieben, habe das für 3 Jahre gemacht, konnte nach 6 Monaten schon gut davon leben und das Ganze ortsunabhängig, also nach 6 Monaten initialer Arbeit, habe ich dann halt wirklich plötzlich als, ja, als digitaler Nomade gelebt. Das habe ich 3 Jahre lang gemacht. Und dann hatte ich nach 3 Jahren permanenten Reisens irgendwie wieder das Gefühl, ich würde gern wieder so ein bisschen sesshaft werden, also ein bisschen so meine eigene Base haben, aber mich nicht an einen Ort binden. Und dann kam das ganze Thema auf, dass ich eben jetzt seit 2,5, knapp 3 Jahren mache. Aber das war jetzt schon ein ziemlich langer Monolog, deshalb mache ich mal eine kurze Pause, damit du dir vielleicht aber eine Frage stellen kannst.
Vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück. Du hast jetzt von E-Commerce ganz, ja, ganz broad gesprochen und der Begriff Amazon FBA ist schon mal gefallen. Vielleicht nochmal so für die Leute da draußen, die das halt nicht kennen, nochmal so 2, 3 Sätze. Was ist Amazon FBA?
Ja, also E-Commerce im Allgemeinen ist natürlich einfach Online-Handel. Der kann aber ganz, ganz verschiedener Natur ablaufen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe sogenanntes Private Labeling betrieben. Heißt, es gibt eine Plattform, die heißt Alibaba.com. Und das ist in Deutschland für Leute, die mit dem Thema nichts zu tun haben, tatsächlich noch relativ unbekannt. Dann denken wir mal Alibaba. Ich weiß nicht mehr, wie viele Räuber es waren, aber an dieses Märchen. Aber letzten Endes ist Alibaba eine Plattform, auf der man wirklich vom Zahnstocher bis zum Gabelstapler alles bekommen kann. Und das dann eben, also viele Leute denken, wenn ich jetzt eine Brand starten möchte, dann müsste ich jetzt selber irgendwie so Produktdesign und sowas drauf haben. Aber das ist halt nicht der Fall. Die meisten Dinge, die gibt es halt so fertig zu kaufen und die kann man eben branden lassen. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Bar sitze und da ist ein Marlboro-Aschenbecher, Marlboro stellt keine Aschenbecher her, ne? Aber die lassen dann halt einfach eine Firma, die sowieso Aschenbecher herstellt, einfach Marlboro klatschen und dann eben Marlboro-Aschenbecher. Und das kann jeder machen, als Privatperson ganz genauso. Und dann geht man eben auf Alibaba.com, überlegt, was ist es denn, was ich verkaufen möchte? In meinem Fall waren es Haustierprodukte, also Hundeleinen, Halsbänder, weil für mich einfach, es war eine emotionale Nische, sie ist nicht saisonal, sie ist nicht riskant, ich habe keine große Gewährleistung, wie jetzt irgendwie bei Elektronik oder dergleichen. Deshalb für mich war es einfach Mittel zum Zweck. Und deshalb war ich auch relativ losgelöst davon, alles so extrem perfektionistisch machen zu wollen, dass es auch ja meiner Leidenschaft entspricht oder sowas, wie es dann eben ganz, ganz, ganz oft propagiert wird, finde deine Leidenschaft und zum Beruf. Und wir hatten im Vorgespräch kurz darüber, oder wir hatten das Thema umgeschnitten, dass ich denke, dass es halt heiße Luft ist, weil wenn ich den Approach umdrehe und stattdessen sage, möchte ich eigentlich auf täglicher Basis leben, dann kann ich da drumherum mir etwas aufbauen, das mir ermöglicht, die Leidenschaft, wie ich mein Leben leben möchte, zu leben. Und das hat für mich nicht zwingend etwas mit der Tätigkeit zu tun. Solange es halt moralisch vertretbar ist und ich dann halt sage, okay, jetzt, ich verkaufe halt Hundeleien, mein Gott. Aber ich fühle mich im Alltag nicht viel glücklicher, wenn ich jetzt irgendwie Basketballprodukte verkaufe oder ob ich Hundeprodukte verkaufe. Am Ende des Tages geht es darum, wie sieht mein Tag aus? Wie kann ich den gestalten? Bin ich da komplett flexibel und autonom? Und dann natürlich ein gewisses Einkommenslevel zu erreichen. Und da muss man einfach sagen, Haustiere waren für mich die ideale Nische, ne? Weil Leute geben gerne Geld für ihre Haustiere aus. Und die müssen auch das ganze Jahr irgendwie vor die Tür, weil sie eben pinkeln müssen und mehr. Ne? Und dementsprechend war es einfach für mich ein totaler Schnellstart. Knapp 6 Monate, nachdem ich gestartet habe, saß ich dann in Medellin in Kolumbien und meine Produkte sind halt vom Hersteller in China ohne Umwege direkt ins Logistikzentrum von Amazon nach Deutschland geschickt worden. Und FBA steht einfach für Fulfillment by Amazon, was eben so die logistische Dienstleistung beschreibt, die man sich dann von Amazon eben zunutze machen kann, sodass man nicht selbst irgendwie ein Lager mit Mitarbeitern und Heizkosten und sonst was alles dann starten muss. Und das ist dann halt super cool, weil dann halt theoretisch innerhalb von wenigen Wochen man selbst eine eigene Brand haben kann und diese eben international verkauft, ohne selbst vor Ort sein zu müssen. Und das hat mir dann eben ermöglicht, relativ schnell mich vom Acker zu machen.
Ich glaube, das, was du da schon ansprichst, so dieses Sinnhaftigkeit muss nicht konkret damit korrelieren oder Passion muss nicht mit dem korrelieren, was du dann beruflich machst. Lass uns darauf nochmal irgendwie drauf eingehen, weil bei dir, wenn ich das so rausgehört habe, war ja auch Schmerz so der primäre Motivator, warum du gesagt hast, so okay, trotz der Erwartungshaltung meiner Eltern und all dem will ich einfach nicht mehr jetzt hier Lehrer sein und in Deutschland sitzen oder zukünftiger Lehrer. So, also wie...
Ich denke, also grundsätzlich erst noch zum Thema Schmerz. Ich denke, dass Schmerz ist halt immer ein großer Motivator. Das kann emotionaler Schmerz sein, seelischer Schmerz, physischer Schmerz. Schmerz ist einfach ein Zustand, den wir nicht andauernd fortführen wollen. Ne? Und deshalb braucht es manchmal eben so dieses Gefühl oder diese Erkenntnis oder diesen Zustand von Unwohlsein, bis ich etwas ändere. Ne? Deshalb, es gibt haufenweise Leute, die ihr auch sicherlich in vielen auf vielen Konferenzen oder Fortbildungsmaßnahmen trefft oder die, also jetzt im Publikum beispielsweise oder Leute, die mir Nachrichten schreiben jeden Tag, die zwar äußern, ja, ich würde das alles total gern machen und das sieht alles so toll aus und man findet sie aber dann halt irgendwie jedes Jahr wieder auf der gleichen Veranstaltung, weil sie sich jedes Jahr wieder neu motivieren lassen müssen. Ne? Und das Ding ist dann ist der Schmerz einfach nicht groß genug in meinen Augen, weil wenn ich etwas ändern möchte, dann brauche ich keine Motivation. Motivation ist für mich ein Begriff, mit dem ich selbst nicht viel anfangen kann, weil Motivation ist immer temporär. Motivation ist ein trügerisches Ding, das dir einredet, ich muss mich erst bereit dafür fühlen, etwas zu verändern an meinen Umständen. Na? Und dann wartest du halt die ganze Zeit auf diese Motivation, ah, ich bin noch nicht motiviert genug und guckst dir irgendwelche motivational Videos auf YouTube an, aber das Gefühl von Motivation, das verpufft halt wieder. Ne? So deshalb, ich bin persönlich der Ansicht, oder ich benutze da manchmal gern so dieses Sinnbild. Stell dir vor, du bist am Strand und du sitzt am Strand unter deinem Sonnenschirm, du siehst das Meer, du kriegst die Meeresbrise, alle paar Minuten kommt so ein Strandverkäufer vorbei, der irgendwie Eis oder einen schönen Mojito oder was weiß ich was, in Brasilien machen die das auf jeden Fall so, vorbeibringt. Ne? Und ist ganz angenehm da. Die Sonne brutzelt, aber du bist im Schatten. Du kannst zwischendurch mal ein bisschen in die Sonne oder so, wenn du möchtest. Der Punkt ist aber, es ist ziemlich angenehm, es ist ziemlich bequem. Und dann wird es aber halt immer heißer. Du willst eigentlich die Erfrischung haben, die Abkühlung und siehst da vorne das frische Nass und willst dahin. Aber wenn du aus dem Schatten deines Sonnenschirms trittst, dann merkst du, wie verdammt heiß der Sand ist. Heiß, es tut weh, ja? Schmerz. Das ist der Schmerz. Das heißt, du musst durch den Schmerz, um dann halt ins kühle Nass zu kommen. Ne? Du kannst entweder sagen, okay, ah, ich gehe den Schritt wieder zurück, weil ich habe es hier ganz nett, das ist meine Comfort Zone. Oder, ja, du rennst halt wie bekloppt, wo andere Leute sagen, wenn der spinnt doch, ja, weil die meisten Leute nicht machen würden, durch diesen mega, mega heißen Sand verbrennst du die Fußsohlen, aber weißt, okay, da hinten wartet halt so das bessere Leben auf mich. Ne? Und ich denke, ja,
wenn es schlecht läuft, stehen ja auch noch Leute dir gegenüber, die dich davon abhalten, quasi da rauszulaufen. Das war ja auch eine Facette in deinem Werdegang so. Ich meine, du bist am Ende deiner 20er, entscheidest du irgendwie, dich selbstständig zu machen, wo jeder sagen würde, okay, jetzt kommt Haus, Familie, Hochzeit. Und dann kommen noch die Eltern dazu. Wie hat das noch dazu beigetragen, diesen Schmerz zu verstärken oder auch dir zu nehmen?
Der Punkt war, als das mit meinem Knie alles passiert ist, das Ding ist, wenn über 10 Jahre deine ganze Identität sich komplett aufbaut um Basketball, dein Freundeskreis um Basketball, alles, was du abseits von Arbeit machst, hat mit Basketball zu tun und plötzlich kannst du das halt nicht mehr machen und dementsprechend ist es halt nicht nur eine Passion, die dir genommen wird, sondern deine ganze Identität fällt zusammen. Plötzlich, wenn dieser Aspekt, der dich komplett ausmacht, nicht mehr da ist, hast du das Gefühl, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer ich bin oder warum ich mich schere oder was überhaupt so mein Lebensfokus ist. Ne? Das heißt, du hast wirklich buchstäblich das Gefühl oder ich hatte das Gefühl, ich habe alles verloren. Ich muss mich komplett neu definieren. Und ich liebe dieses Fight Club-Zitat. Erst wenn du alles verloren hast, hast du die Freiheit, alles zu tun. Ne? Weil dann ist es vollkommen egal, was du machst, weil die Meinung anderer ist genau das. Ist die Meinung anderer. Ne? Und wenn man das ein paar Mal wiederholt, ist es die Meinung anderer. Dann merkst du eigentlich erst, wie irrelevant das ist oder wie verkorkst, dass es überhaupt bei uns so viel Raum einnehmen kann, dass wir es überhaupt zulassen. Ne? Weil die lautesten Kritiker sind halt die unter dem Sonnenschirm bleiben. Weil der Grund ist nicht, dass sie es so gut mit dir meinen. Der Grund ist, also manchmal, das kann es sein, dann ist aber auch einfach die Naivität, dass sie sich mit der Thematik halt selbst einfach gar nicht auseinandergesetzt haben. Aber der andere Punkt ist, wenn das Leben unter dem Sonnenschirm, ja, und sagen wir, alle leben unter diesem Sonnenschirm und alle sagen, oh, ist eigentlich alles ganz okay. Ne? Aber sobald du nach mehr strebst, macht es zwei Dinge. A, es impliziert deinen Mitmenschen, oh, der hält dich für was Besseres, das ist irgendwie nicht gut genug. Ja, das ist eine Sache. Die andere Sache, die es nicht direkt auf diese Art und Weise nehmen, die vielleicht so einen kleinen Funken Unsicherheit in ihrer Lebensgestaltung verspüren, die sehen dann halt, irgendwie, also es hält ihnen den Spiegel vor in der Hinsicht, dass der traut sich da richtig was ich mich nicht imstande sehe zu trauen. Aber das Krasse ist doch eigentlich in unserer Gesellschaft, dass alle Leute, die wir irgendwie glorifizieren oder idolisieren, sag mal, keine Ahnung, Sportler, Musiker, keine Ahnung, jetzt auch Business-Gurus und dergleichen, das sind die Leute, die wir feiern. Ne? Die Leute sind dann halt irgendwie riesengroße Fans von, I don't know, LeBron James und Jay-Z und Beyoncé und solche Leute. Aber das sind doch genau die Leute, die an einem Punkt in ihrem Leben auf die Konventionen geschissen haben, als ihnen alle gesagt haben, nee, mach mal lieber was Realistisches. Keiner sagt, boah, kennst du den Dieter Schmidt, diesen krassen Steuerberater aus Bielefeld? Boah, das ist mein Hero. Ja? Am Ende des Tages werden wir die Leute, die genau die Dinge machen, die wir uns nicht trauen. Aber das heißt eigentlich, dass wir uns selbst dann ja, wenn wir dann sagen, we're gonna play it safe, dass wir selbst nicht mal daran glauben, dass wir es schaffen. And guess what? So, wenn du nicht on fire bist für deine Sache, werden es ja dann sicherlich auch nicht sein.
Dazu noch mal kurz eine Frage zum Thema Motivation. Würdest du demzufolge behaupten, dass Schmerz, ich denke mal, dass du es nicht behaupten wirst, aber ich stelle es bewusst so provokativ, der einzige Motivator sein kann? Weil ich denke gerade so ein bisschen an, ja, ich sag mal, dieses typische intrinsische, extrinsische Motivation. Im besten Falle motiviert dich ja die Tätigkeit selbst von innen heraus, wie es bei dir sicherlich auch der Basketball war, wie es bei mir beispielsweise der Fußball ist. So, wie stehst du dazu insgesamt?
Okay, zum einen, also ich mag einfach den Begriff Motivation nicht, weil der für mich einfach, ich würde differenzieren zwischen Drive und Motivation. Okay. Wenn ich den Drive habe, ein besseres Leben zu kreieren, dafür muss ich mein aktuelles Leben nicht hassen. Aber ich denke, das habe ich mal in irgendeinem Buch gelesen, das Zitat kriege ich nicht mehr ganz zusammen, ich zerschieße das jetzt ein bisschen, aber irgendwie die Definition, the definition of hell, also die Definition von Hölle ist auf dem Totenbett, dass auf dem Totenbett die Version, die du geworden bist, der begegnet, die du hättest werden können. Das ist die Definition von Hölle. So, das ist dieses Zitat. Und ja, ich denke, dass wenn man schon irgendwie dieses Bedürfnis hat, sich Motivational Content anzusehen, ja, und deshalb ist das auch so ein riesen Trending Topic auf YouTube. Also mein Feed ist halt irgendwie voll davon, wenn ich irgendwie, oder die Vorauswahl, wenn ich jetzt irgendwie auf den Homescreen Screen von YouTube gehe, ne? Und die Dinger sind halt brutal beliebt. So diese ganzen Zusammenschnitte von irgendwelchen populären Reden und Alan Watts und Tony Robbins und sowas. Und das ist auch geil. Ne? Du hörst jetzt an und denkst so, boah, jetzt habe ich voll den Drive, jetzt habe ich voll die Motivation und jetzt ändere ich plötzlich alles. Ne? Ich denke einfach, dass wenn man merkt, dass eine Message aus so einem Video oder dass ich überhaupt den Schritt gehe, mir das anzuschauen, da resoniert irgendetwas in mir drin, das mir schon klar macht, okay, ich weiß, dass ich zu mehr imstande bin. Und wenn ich zu mehr imstande bin, dann ist die einzige Frage, die ich mir stellen muss, worauf warte ich? Warum mache ich es nicht? Weil ich habe Angst, irgendwann der Version von mir zu begegnen, die mir dann sagt, ja, das habe ich gemacht. Aber am Ende des Tages, egal ob es um Unternehmertum geht oder um allgemeine Dinge, die man im Leben machen möchte, steht zum Beispiel, das ist, da gibt es ja viele Bücher darüber, zum Beispiel 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. So am meisten kannst du es eigentlich runterbrechen auf die Dinge, die man halt nicht gemacht hat, die man aber eigentlich hätte machen wollen. Ne? Und wenn das halt nicht Motivation genug ist, dann weiß ich nicht, was es ist. Ne? Weil am Ende des Tages haben wir meines Erachtens, klar, man kann alles Mögliche sagen über Social Media und wie schwer es irgendwie die jüngere Generation heute hat, weil alles immer so transparent ist, man gibt Cybermobbing und hast nicht gesehen, alles. Aber ich glaube, es war niemals einfacher. Es war niemals einfacher, sich selbst das Leben zu kreieren, das man möchte, als heute. Und das ist für mich keine Floskel, weil wenn ich zum Beispiel irgendwie auf eine Party gehe, in Deutschland, wenn ich mal in Deutschland zu Besuch bin, dann ist das so Standard, dass die Leute dann halt irgendwie spätestens im dritten Satz fragen, ja, und was machst du so? Ne? Ja. Und diese Frage, und was machst du so, ist meistens eine Bestandsaufnahme für die fragende Person, entweder wo ranke ich in diesem sozialen Gefüge der Leute, die auf dieser Party sind, ja? Oder verschwende ich vielleicht meine Zeit in dieser Conversation, weil irgendwie der Typ halt sowieso nicht auf dem gleichen Level ist oder einfach sich für ganz andere Dinge interessiert als ich. Also will ich gar nicht lange in dieser Unterhaltung festhängen, ne? Und lieber so on to the next one. So. Das hat aber auch den Grund, dass Leute in der konventionellen Karrierewelt sich komplett identifizieren über ihren Job. Ne? Und deshalb hat man da eben auch so ständig diesen Begriff Work-Life-Balance. Work-Life-Balance ist doch komplette Scheiße. Work-Life-Balance ist ein Begriff, der impliziert, dass Arbeit nicht Teil des Lebens ist. Ne? Man guckt nur auf Leben und auf Arbeit. Und eine Balance muss nur da gehalten werden, wo es zu viel von einer Sache gibt, in der Regel dem Übel, und das ist ja dann die Arbeit, ja, also in der Wahrnehmung der Leute, ne? Weil wir eben den Großteil unseres Alltages mit Arbeit verbringen. Ne? Und ich finde, dass das allein schon die Leute so polt, dass es schwer ist, Leute überhaupt für ihre Arbeit zu begeistern. So, Arbeit ist für mich etwas, das einfach zum Leben dazugehört. Und das sage ich nicht, weil ich es irgendwie, ja, weil ich halt irgendwie Deutscher bin und man bei uns eben so gepolt wird, ne? Arbeit, 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 schaffe, Häusle baue oder sowas. Nein, es ist einfach so, wenn Arbeit keine negative Konnotation hat, dann ist es einfach ein sich kreatives Ausleben. Wenn ich Dinge mache, die mich inspirieren oder die mir Spaß machen, dann muss ich dem doch gar nicht dieses negativ behaftete Label Arbeit geben. Dann kann ich stattdessen sagen, ich mache etwas, für das ich Begeisterung habe und das finanziert mir trotzdem meinen Lebensunterhalt. Wie geil ist das denn? Wow. Aber ist ja eigentlich nur eine andere Bezeichnung.
Und spannend ist, dass du am Anfang auch noch gesagt hast, es muss nicht unbedingt mal mit der Passion korrelieren. Also es muss nicht mehr unbedingt die Passion sein, die du dann, wie gesagt, in den Hundeleinenverkauf bringst. So, auch das kann letztendlich einfach nur ein Vehikel sein, um dir das Leben und die Passion und den Lifestyle zu ermöglichen,
den man wieder braucht. Ich denke, idealerweise ist es natürlich so, dass ich hinterher für meine Leidenschaft bezahlt werde. Aber erst krabbeln, dann laufen. Ne? Also für mich ist halt erstmal wichtig, also wie soll ich denn überhaupt in den State kommen, wo ich so kreativ mich entfalten kann, wenn ich halt die ganze Zeit erstmal so um meinen Brotverdienst strugglen muss, weil ich halt erstmal noch so komplett bei Null stehe. Ja, dann verkaufe ich halt Hundeleien. Dann verkaufe ich eben Hundeleien. Mein Gott. Aber dafür mache ich das dann eben aus Lateinamerika oder aus Asien und trinke dabei ganz klischeehaft eine Kokosnuss oder was weiß ich was. Ne? Also es geht ja nur darum, am Anfang hast du diese Vorstellung davon, wie dein Leben aussehen soll. Und das erfüllst du dir. Und dann hast du eben schon so dieses kleine Etappenziel, auf das du stolz sein kannst. So, wow, ey, ich bin stolz auf mich. Ich habe das halt für mich irgendwie möglich gemacht. Als alle dann irgendwie gesagt haben, ja, ja, arbeiten und reisen kombinieren, klar. So, freu mal weiter. Wir sehen uns im halben Jahr. So, und, ne? Dann geht die Kohle aus und dann kommst du halt wieder.
Ich finde es ja auch so spannend.
Wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, so du dann auf so einer Party und holst nicht lange aus, wenn du gefragt wirst, so was machst du so und sagst halt, du verkaufst Hundeleien. So, wie du dann einfach einfach gerankt wirst von den Leuten, weil sie denken, ach, okay, was ist das denn jetzt für ein Dulli? Okay, hat wohl nicht so viel gerissen in seinem Leben, verkauft Hundeleien, so. Ohne, dass die Leute dabei vielleicht mal drüber nachdenken, so, wie wenig die Sache selbst eigentlich dann über die Person aussagt, weil hättest du weiter ausgeholt und gesagt, okay, so und so sieht mein Leben dabei aber aus und so viel Einkommen generiere ich dabei und muss eigentlich nur so und so viel dabei arbeiten, dann bist du wieder der krass Coole. Aber die Leute wollen erstmal nur hören, ah, okay, verkauft Hundeleien oder ist irgendwie nur ein einfacher Sachbearbeiter hier und da, scheint nichts gerissen zu haben. Das finde ich so krass spannend, in was für einer Welt wir gerade in Deutschland leben, wenn es um dieses Thema geht.
Absolut. Und auch der Punkt, dass dann halt, also natürlich kommt dann auch hinterher die Frage, ja, und wie machst, also erstmal mittlerweile muss ich halt viel, viel mehr ausholen. Ne? Wenn die Leute mich jetzt heute fragen, ja, was machst du eigentlich? Dann sagst du, hast du ein paar Minuten? Ne? Weil das Ding ist, wir können uns ja heute wirklich unseren Job kreieren. Wenn mich heute jemand fragt, was ich mache, dann kann ich das ja nicht mit einem Begriff so abriegeln. Ne? So, da muss man dann halt erstmal erklären, was das alles für verschiedene Dinge sind, die man heute macht, die man heute wählt zu tun, weil man dann hinterher an den Punkt kommt, hoffentlich, also für mich zumindest, wo man dann eben auswählen kann, was man macht, um sein Geld zu verdienen. So, ich bin so starker Verfechter dieses Konzepts von if it's not a hell yeah, it's a no. Weil es gibt viele Dinge, die man machen kann. Ne? Und am Anfang habe ich eben Hundeleien verkauft. Aber hinterher, oder beziehungsweise, ich habe ja damals noch ziemlich krasse Konsumschulden gehabt, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und habe dann an klinischen Studien teilgenommen und da Pharmazeutika an mir testen lassen und sowas alles, um aus meinen Schulden rauszukommen, weil du als Sozialfachmann ja fast nichts verdienst. Ne? Deshalb, ich habe echt viel gemacht, um überhaupt an den Punkt zu kommen, so an dem ich heute bin. Aber das Ding ist eben, dass man hinterher sich mit der Zeit so diesen Luxus erarbeitet, dass man dann wählen kann, worauf habe ich denn Bock? Und jetzt heute ist es wirklich so, dass ich sage, ja, das und das könnte ich machen, wäre irgendwie schlüssig, so für die meisten Leute aus dem objektiven, rein unternehmerischen Blickfeld. Aber so handle ich persönlich halt nicht. Ne? Also ich möchte wirklich, für mich ist der große Luxus, einfach nur die Dinge zu machen, auf die ich Lust habe. Ne? Und natürlich kommt in jedem Modell dann auch mal hier oder da eine Sache, auf die man, ich habe auch nicht Bock, jeden Tag irgendwie 100 Instagram-Nachrichten zu beantworten oder sowas. Ne? Aber das muss man auch nicht. Es geht ja auch immer ein bisschen darum, was man sich selbst dann eben für Grenzen setzt und wie man diese eben auch kommuniziert. Ja, und ich denke, dass ein Punkt noch, ich denke, dass etwas, was man mit der Zeit lernt und lernen muss, ist, dass man selbst zu sich mindestens so gut sein sollte, wie man versucht, für die Leute, die man halt irgendwie als Auftragnehmer oder als Follower oder als Kunden sein möchte, eben zu sich selbst gut ist, weil zunächst war es dann immer so, okay, man hat krasse Stunden gerissen, um ja jedem zu antworten und propagiert dann halt auch so ein bisschen so diesen tollen Lifestyle, aber das ist dann halt immer größer geworden, weil je mehr Leute dir folgen, desto mehr Zeit konsumiert das dann halt, denen auch allen irgendwie gerecht zu werden, wenn man noch nahbar und hilfsbereit sein möchte. Und da dann halt davon abzurücken, um zu sagen so, hey, hier verliere ich mich selbst aber ein bisschen, und bleibe dem, was ich eigentlich für mich selbst erreichen wollte, nicht mehr ganz treu. Da ist es halt wichtig, mit der Zeit das auch zu realisieren, objektiv, und dementsprechend dann eben auch zu folgen, zu handeln.
Und hier einmal der angekündigte Cut in dieser Folge. Ihr könnt es euch denken, wir sind ein etwas längeres Gelaber mit dem guten Bastian abgedriftet. Dementsprechend die nächste Folge in 10 Tagen. Würde mich freuen, wenn du auch da wieder am Start bist, und bis dahin eine gute Zeit. Why was I scared?